So wahr mir Gott alles Guts gebe, das ist gut, rief Hyacinth. Winken Sie mir nicht, Herr Marchese. Was Sie wissen, das weiß ich, und was ich weiß, das wissen Sie. Und Sie, Herr Doktor, leben Sie wohl. Um die Kleinigkeit mahne ich Sie nicht. Bei diesen Worten stieg er den Hügel wieder hinab und murmelte beständig, Gumpelino, Stracchino, Stracchino, Gumpelino. Es ist ein treuer Mensch, sagte der Marchese. Sonst hätte ich ihn längst abgeschafft wegen seines Mangels an Etikette. Vor Ihnen hat das nichts zu bedeuten. Sie verstehen mich. Wie gefällt Ihnen seine Livree? Es sind noch für 40 Taler mehr Tressen dran als an der Livree von Rothschilds Bedienten. Ich habe innerlich mein Vergnügen, wie sich der Mensch bei mir perfektioniert. Dann und wann gebe ich ihm selbst Unterricht in der Bildung. Ich sage ihm oft, was ist Geld? Geld ist rund und rollt weg, aber Bildung bleibt. Ja, Herr Doktor, wenn ich, was Gott verhüte, mein Geld verliere, so bin ich doch noch immer ein großer Kunstkenner, ein Kenner von Malerei, Musik und Poesie. Sie sollen mir die Augen zubinden und mich in der Galerie zu Florenz herumführen, und bei jedem Gemälde, vor welches Sie mich hinstellen, will ich Ihnen den Maler nennen, der es gemalt hat. Oder wenigstens die Schule, wozu dieser Maler gehört. Musik? Verstopfen Sie mir die Ohren, und ich höre doch jede falsche Note. Poesie? Ich kenne alle Schauspielerinnen Deutschlands, und die Dichter weiß ich auswendig. Und gar Natur. Ich bin 200 Meilen gereist, Tag und Nacht durch, um in Schottland einen einzigen Berg zu sehen. Italien aber geht über alles. Wie gefällt Ihnen hier diese Naturgegend? Welche Schöpfung! Sehen Sie mal die Bäume, die Berge, den Himmel, da unten das Wasser. Ist nicht alles wie gemalt? Haben Sie es je im Theater schöner gesehen? Man wird sozusagen ein Dichter. Verse kommen einem in den Sinn, und man weiß nicht, woher. Schweigend in der Abenddämmerung Schleier ruht die Flur, das Lied der Haine stirbt, nur dass hier im alternden Gemäuer melancholisch noch ein Heimchen zirpt. Diese erhabenen Worte deklamierte der Marchese mit überschwellender Rührung, indem er wie verklärt in das lachende, morgenhelle Tal hinabschaute. Als ich einst an einem schönen Frühlingstage unter den Berliner Linden spazieren ging, wandelten vor mir zwei Frauenzimmer, die lange schwiegen, bis endlich die eine schmachtend seufzte, »Ach, die grüne Bäume«, worauf die andere, ein junges Ding mit naiver Verwunderung, fragte, »Mutter, was sehen Ihnen die grüne Bäume an?« Ich kann nicht umhin zu bemerken, dass beide Personen zwar nicht in Seide gekleidet gingen, jedoch keineswegs zum Pöbel gehörten, wie es denn überhaupt in Berlin keinen Pöbel gibt, außer etwa in den höchsten Ständen. Was aber jene naive Frage selbst betrifft, so kommt sie mir nie aus dem Gedächtnisse. Überall, wo ich unwahre Naturempfindung und dergleichen grüne Lügen ertappe, lacht sie mir ergötzlich durch den Sinn. Auch bei der Deklamation des Marchese wurde sie in mir laut, und den Spott auf meinen Lippen erratend, rief er verdrießlich, »Stören Sie mich nicht! Sie haben keinen Sinn für reine Natürlichkeit! Sie sind ein zerrissener Mensch, ein zerrissenes Gemüt, sozusagen ein Bayern!« Lieber Leser, gehörst du vielleicht zu jenen frommen Vögeln, die da einstimmen in das Lied von bayernischer Zerrissenheit, das mir schon seit 10 Jahren in allen Weisen vorgepfiffen und vorgezwitschert worden und sogar im Schädel des Marchese, wie du oben gehört hast, sein Echo gefunden. Ach, teurer Leser, wenn du über jene Zerrissenheit klagen willst, so beklage lieber, dass die Welt selbst mitten entzweigerissen ist. Denn da das Herz des Dichters der Mittelpunkt der Welt ist, so musste es wohl in jetziger Zeit jämmerlich zerrissen werden. Wer von seinem Herzen rühmt, es sei ganz geblieben, der gesteht nur, dass er ein prosaisches, weit abgelegenes Winkelherz hat. Durch das meine ging aber der große Weltriss. Und eben deswegen weiß ich, dass die großen Götter mich vor vielen anderen hoch begnadigt und des Dichtermärtyrtums würdig geachtet haben. Einst war die Welt ganz. Im Altertum und im Mittelalter, trotz der äußeren Kämpfe, gab es doch noch immer eine Welteinheit. Und es gab ganze Dichter. Wir wollen diese Dichter ehren und uns an ihnen erfreuen, aber jede Nachahmung ihrer Ganzheit ist eine Lüge. Eine Lüge, die jedes gesunde Auge durchschaut und die dem Hohne dann nicht entgeht. Jüngst mit vieler Mühe verschaffte ich mir in Berlin die Gedichte eines jener Ganzheitdichter, der über meine bayerische Zerrissenheit so sehr geklagt und bei den erlogenen Grünlichkeiten, den zarten Naturgefühlen, die mir da wie frisches Heu entgegendufteten, wäre mein armes Herz, das schon hinlänglich zerrissen ist, fast auch vor Lachen geborsten. Und unwillkürlich rief ich: Mein lieber Herr Intendanturrat Wilhelm Neumann, was gehen Ihnen die Schrine Bäme an? Sie sind ein zerrissener Mensch, sozusagen ein Bayern, wiederholte der Marchese, sah noch immer verklärt hinab ins Tal, schnalzte zuweilen mit der Zunge am Gaumen vor andächtiger Bewunderung. Gott, Gott, alles wie gemalt. Armer Bayern, solches ruhige Genießen war dir versagt. War dein Herz so verdorben, dass du die Natur nur sehen, ja sogar schildern, aber nicht von ihr beseligt werden konntest? Oder hatte Bischischelli recht, wenn er sagt, du habest die Natur in ihrer keuschen Nacktheit belauscht und wurdest deshalb, wie Akteon, von ihren Hunden zerrissen? Genug davon. Wir kommen zu einem besseren Gegenstande, nämlich zu Signora Letizias und Francescas Wohnung. Einem kleinen, weißen Gebäude, das gleichsam noch im Negligé zu sein scheint und vorn zwei große runde Fenster hat, vor welchen die hoch aufgezogenen Weinstöcke ihre langen Ranken herabhängen lassen, dass es aussieht, als fielen grüne Haare in lockiger Fülle über die Augen des Hauses. An der Türe schon klingt es uns bunt entgegen, wirbelnde Triller, Gitarrentöne und Gelächter. Signora Letizia, eine 50-jährige junge Rose, lag im Bette und trillerte und schwatzte mit ihren beiden Galans, wovon der eine auf einem niedrigen Schemel vor ihr saß und der andere, in einem großen Sessel lehnend, die Gitarre spielte. Im Nebenzimmer flatterten dann und wann ebenfalls die Fetzen eines süßen Liedes oder eines noch wundersüßeren Lachens. Mit einer gewissen wohlfeilen Ironie, die den Marchese zuweilen anwandelte, präsentierte er mich der Signora und den beiden Herren und bemerkte dabei, ich sei derselbe Johann Heinrich Heine, Doktor Juris, der jetzt in der deutschen juristischen Literatur berühmt sei. Zum Unglück war der eine Herr ein Professor aus Bologna, und zwar ein Jurist, obgleich sein wohlgewölbter, runder Bauch ihn eher zu einer Anstellung bei der sphärischen Trigonometrie zu qualifizieren schien. Einigermaßen in Verlegenheit gesetzt, bemerkte ich, dass ich nicht unter meinem eigenen Namen schriebe, sondern unter dem Namen Jerke. Und das sagte ich aus Bescheidenheit, indem mir zufällig einer der wehmütigsten Insektennamen unserer juristischen Literatur ins Gedächtnis kam. Der Bologneser beklagte zwar, diesen berühmten Namen noch nicht gehört zu haben, welches auch bei dir, lieber Leser, der Fall sein wird, doch zweifelte er nicht, dass er bald seinen Glanz über die ganze Erde verbreiten werde. Dabei lehnte er sich zurück in seinem Sessel, griff einige Akkorde auf der Gitarre und sang aus Axur: O mächtiger Brahma, ach, lass dir das Lallen der Unschuld gefallen, das Lallen, das Lallen. Wie ein lieblich neckendes Nachtigallecho schmetterte im Nebenzimmer eine ähnliche Melodie. Signora Letizia aber trillerte dazwischen im feinsten Diskant: Dir allein glüht diese Wange, dir nur klopfen diese Pulse, voll von süßem Liebesdrange hebt mein Herz sich dir allein. Und mit der fettigsten Prosastimme setzte sie hinzu: Bartolo, gib mir den Spucknapf! Von seinen niederen Bänkchen erhob sich jetzt Bartolo mit seinen dürren, hölzernen Beinen und präsentierte ehrerbietig einen etwas unreinlichen Napf von blauem Porzellan. Dieser zweite Galan, wie mir Gumpelino auf Deutsch zuflüsterte, war ein sehr berühmter Dichter, dessen Lieder, obgleich er sie schon vor 20 Jahren gedichtet, noch jetzt in ganz Italien klingen und mit der süßen Liebesglut, die in ihnen flammt, alt und jung berauschen. Derweilen er selbst jetzt nur ein armer, veralteter Mensch ist, mit blassen Augen im welken Gesichte, dünnen, weißen Härchen auf dem schwankenden Kopfe und kalter Armut im kümmerlichen Herzen. So ein armer, alter Dichter mit seiner kahlen Hölzernheit gleicht den Weinstöcken, die wir im Winter auf den kalten Bergen stehen sehen. dürr und laublos, im Winde zitternd und von Schnee bedeckt, während der süße Most, der ihnen einst entquoll, in den fernsten Landen gar manches Zecherherz erwärmt und zu ihrem Lobe berauscht. Wer weiß, wenn einst die Kälte der Gedanken, die Druckerpresse, auch mich ausgepresst hat und nur noch im Verlagskeller von Hoffmann und Campe der alte abgezapfte Geist zu finden ist, sitze ich selbst vielleicht ebenso dünn und kümmerlich wie der arme Bartolo auf dem Schemel neben dem Bette einer alten Innamorata und reiche ihr auf Verlangen den Napf des Spuckes. Signora Letizia entschuldigte sich bei mir, dass sie zu Bette liege, und zwar bäuchlings, indem ein Geschwür an der Legitimität, dass sie sich durch vieles Feigenessen zugezogen, sie jetzt hindere, wie es einer ordentlichen Frau zieme, auf dem Rücken zu liegen. Sie lag wirklich ungefähr wie eine Sphinx. Ihr hochfrisiertes Haar stemmte sie auf ihre beiden Arme und zwischen diesen wogte ihr Busen wie ein rotes Meer. »Sie sind ein Deutscher?«, frug sie mich. »Ich bin zu ehrlich, es zu leugnen, Signora«, entgegnete meine Wenigkeit. »Ach, ehrlich genug sind die Deutschen«, seufzte sie. »Aber was hilft es, dass die Leute ehrlich sind, die uns berauben? Sie richten Italien zugrunde. Meine besten Freunde sitzen eingekerkert in Milano. Nur Sklaverei? Nein, nein«, rief der Marchese, »beklagen Sie sich nicht über die Deutschen. Wir sind überwundene Überwinder, besiegte Sieger, sobald wir nach Italien kommen. Und Sie sehen, Signora, Sie sehen, und Ihnen zu Füßen fallen ist dasselbe.« Und indem er sein gelbseidenes Taschentuch ausbreitete und darauf niederkniete, setzte er hinzu: »Hier kniee ich und huldige Ihnen im Namen von ganz Deutschland.«
»Cristoforo di Gumpelino«, seufzte Signora tief gerührt und schmachtend, »stehen Sie auf und umarmen Sie mich.«
Damit aber der holde Schäfer nicht die Frisur und die Schminke seiner Geliebten verdürbe, küsste sie ihn nicht auf die glühenden Lippen, sondern auf die holde Stirne, so dass sein Gesicht tiefer hinabreichte und das Steuer desselben die Nase im roten Meere herumruderte.
»Signor Bartolo«, rief ich, »erlauben Sie mir, dass auch ich mich des Spucknapfes bediene?«
Wehmütig lächelte Signor Bartolo, sprach aber kein einziges Wort, obgleich er nächst Mezzofante für den besten Sprachlehrer in Bologna gilt. Wir sprechen nicht gern, wenn Sprechen unsere Profession ist. Er diente der Signora als ein stummer Ritter. Und nur dann und wann musste er das Gedicht rezitieren, das er ihr vor 25 Jahren aufs Theater geworfen, als sie zuerst in Bologna in der Rolle der Ariadne auftrat. Er selbst mag zu jener Zeit wohlbelaubt und glühend gewesen sein, vielleicht ähnlich dem heiligen Dionysos selbst. Und seine Laetitia Ariadne stürzte ihm gewiss bacchantisch in die blühenden Arme. E voe bacche! Er dichtete damals noch viele Liebesgedichte, die, wie schon erwähnt, sich in der italienischen Literatur erhalten haben, nachdem der Dichter und die Geliebte selbst schon längst zu Makulatur geworden. 25 Jahre hat sich seine Treue bereits bewährt. Und ich denke, er wird auch bis an sein seliges Ende auf dem Schemel sitzen und auf Verlangen seine Verse rezitieren oder den Spucknapf reichen. Der Professor der Jurisprudenz schleppt sich fast ebenso lange schon in den Liebesfesseln der Signora. Er macht ihr noch immer so eifrig die Kur wie im Anfang dieses Jahrhunderts. Er muss noch immer seine akademischen Vorlesungen unbarmherzig vertagen, wenn sie seine Begleitung nach irgendeinem Orte verlangt. Und er ist noch immer belastet mit allen Servituten eines echten Patito. Die treue Ausdauer dieser beiden Anbeter einer längst ruinierten Schönheit mag vielleicht Gewohnheit sein, vielleicht Pietas gegen frühere Gefühle, vielleicht nur das Gefühl selbst, das sich von der jetzigen Beschaffenheit seines ehemaligen Gegenstandes ganz unabhängig gemacht hat und diesen nur noch mit den Augen der Erinnerung betrachtet. So sehen wir oft alte Leute an einer Straßenecke in katholischen Städten vor einem Madonnenbilde knien, das so verblasst und verwittert ist, dass nur noch wenige Spuren und Gesichtsumrisse davon übrig geblieben sind. Ja, dass man dort vielleicht nichts mehr sieht als die Nische, worin es gemalt stand. Und die Lampe, die etwa noch darüber hängt.
Aber die alten Leute, die mit dem Rosenkranz in den zitternden Händen dort so andächtig knien, haben schon seit ihren Jugendjahren dort gekniet. Gewohnheit treibt sie immer um dieselbe Stunde zu demselben Fleck. Sie merkten nicht das Erlöschen des geliebten Heiligenbildes. Und am Ende macht das Alter ja doch so schwachsichtig und blind, dass es ganz gleichgültig sein mag, ob der Gegenstand unserer Anbetung überhaupt noch sichtbar ist oder nicht. Die da glauben, ohne zu sehen, sind auf jeden Fall glücklicher als die Scharfäugigen, die jede hervorblühende Runzel auf dem Antlitz ihrer Madonnen gleich bemerken. Nichts ist schrecklicher als solche Bemerkungen. Einst freilich glaubte ich, die Treulosigkeit der Frauen sei das Schrecklichste. Und um dann das Schrecklichste zu sagen, nannte ich sie Schlangen. Aber ach, jetzt weiß ich, das Schrecklichste ist, dass sie nicht ganz Schlangen sind. Denn die Schlangen können jedes Jahr die alte Haut von sich abstreifen und neu gehäutet sich verjüngen. Als der Marchese Cristoforo di Gumpelino seine Nase hervorzog aus dem roten Meere, wie Weilandkönig Pharao, da glänzte sein Antlitz in schwitzender Selbstwonne. Tief gerührt gab er Signoren das Versprechen, sie, sobald sie wieder sitzen könne, in seinem eigenen Wagen nach Bologna zu bringen. Nun wurde verabredet, dass alsdann der Professor vorausreisen, Bartolo hingegen im Wagen des Marchese mitfahren solle, wo er sehr gut auf dem Bock sitzen und das Hündchen im Schoße halten könne. Und dass man endlich in 14 Tagen zu Florenz eintreffen wolle, wo Signora Francesca, die mit Milady nach Pisa reise, unterdessen ebenfalls zurückgekehrt sein würde. Während der Marchese an den Fingern die Kosten berechnete, summte er vor sich hin »Di tanti palpiti«. Signora schlug dazwischen die lautesten Triller und der Professor stürmte in die Saiten der Gitarre und sang dabei so glühende Worte, dass ihm die Schweißtropfen von der Stirne und die Tränen aus den Augen liefen und sich auf seinem roten Gesichte zu einem einzigen Strome vereinigten. Während dieses Singens und Klingens ward plötzlich die Türe des Nebenzimmers aufgerissen und herein sprang ein Wesen. Euch, ihr Musen der alten und der neuen Welt, euch sogar ihr noch unentdeckten Musen, die erst ein späteres Geschlecht verehren wird und die ich schon längst geahnet habe, im Walde und auf dem Meere. Euch beschwör ich, gebt mir Farben, womit ich das Wesen male, das nächster Tugend das Herrlichste ist auf dieser Welt. Die Tugend, das versteht sich von selbst, ist die erste von allen Herrlichkeiten. Der Weltschöpfer schmückte sie mit so vielen Reizen, dass es schien, als ob er nichts ebenso Herrliches mehr hervorbringen könne. Da aber nahm er noch einmal alle seine Kräfte zusammen. Und in einer guten Stunde schuf er Signora Francesca, die schöne Tänzerin, das größte Meisterstück, das er nach Erschaffung der Tugend hervorgebracht. Und wobei er sich nicht im Mindesten wiederholt hat, wie irdische Meister, bei deren späteren Werken die Reize der früheren wieder geborgterweise zum Vorschein kommen. Nein, Signora Francesca ist ganz original. Sie hat nicht die mindeste Ähnlichkeit mit der Tugend. Und es gibt Kenner, die sie für ebenso herrlich halten und der Tugend, die früher erschaffen worden, nur den Vorrang der Ancienität zu erkennen. Aber ist das ein großer Mangel, wenn eine Tänzerin einige 6000 Jahre zu jung ist? Ach, ich sehe sie wieder, wie sie aus der aufgestoßenen Türe bis zur Mitte des Zimmers hervorspringt, in demselben Momente sich unzählige Male auf einem Fuß herumdreht, sich dann der Länge nach auf das Sofa hinwirft, sich die Augen mit beiden Händen verdeckt hält und atemlos ausruft, »Ach, ich bin so müde vom Schlafen!« Nun naht sich der Marchese und hält eine lange Rede in seiner ironisch breit ehrerbietigen Manier, die mit seinem kurz abbrechenden Wesen bei praktischen Geschäftserinnerungen und mit seiner faden Zerflossenheit bei sentimentaler Anregung gar rätselhaft kontrastierte. Dennoch war diese Manier nicht unnatürlich. Sie hatte sich vielleicht dadurch natürlich in ihm ausgebildet, dass es ihm an Kühnheit fehlte, jene Obmacht, wozu er sich durch Geld und Geist berechtigt glaubte, unumwunden kundzugeben, weshalb er sie feigerweise in die Worte der übertriebensten Demut zu verkappen suchte.
Sein breites Lächeln bei solchen Gelegenheiten hatte etwas unangenehm Ergötzliches, und man wusste nicht, ob man ihm Prügel oder Beifall zollen sollte. In solcher Weise hielt er seine Morgenrede vor Signora Francesca, die noch halb schläfrig ihm kaum zuhörte, und als er zum Schluss um die Erlaubnis bat, ihr die Füße, wenigstens den linken Fuß, küssen zu dürfen und zu diesem Geschäfte mit großer Sorgfalt sein gelbseidenes Taschentuch über den Fußboden ausbreitete und darauf niederkniete, streckte sie ihm gleichgültig den linken Fuß entgegen, der in einem allerliebsten roten Schuh steckte, im Gegensatz zu dem rechten Fuße, der einen blauen Schuh trug, eine drollige Koketterie, wodurch die zarte, niedliche Form der Füße noch bemerklicher werden sollte. Als der Marchese den kleinen Fuß ehrfurchtsvoll geküsst, erhob er sich mit einem ächzenden »O Jesu« und bat um die Erlaubnis, mich seinen Freund vorstellen zu dürfen, welches ihm ebenfalls gähnend gewährt wurde. Und wobei er es nicht an Lobsprüchen auf meine Vortrefflichkeit fehlen ließ und auf Kavalierparole beteuerte, dass ich die unglückliche Liebe ganz vortrefflich besungen habe. Ich bat die Dame ebenfalls um die Vergünstigung, ihr den linken Fuß küssen zu dürfen, und in dem Momente, wo ich dieser Ehre teilhaftig wurde, erwachte sie wie aus einem dämmernden Traume, beugte sich lächelnd zu mir herab, betrachtete mich mit großen, verwunderten Augen, sprang freudig empor bis in die Mitte des Zimmers und drehte sich wieder unzählige Male auf einem Fuß herum. Ich fühlte wunderbar, wie mein Herz sich beständig mitdrehte, bis es fast schwindelig wurde. Der Professor aber griff dabei lustig in die Saiten seiner Gitarre und sang »Eine Opernsignora erwählte zum Gemahl mich, ward meine Vermählte, und geschlossen war bald unsere Ehe, wehe mir Armen, weh! Bald befreiten von ihr mich Korsaren, ich verkaufte sie an die Barbaren, ehe sie sich es konnte versehen, bravo bis Chroma, schön, schön!«